Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, mein Herr Jesus, dass wir ja jetzt in deinem Namen wieder Gottesdienst feiern dürfen und diesen aber auch in deinem Namen beginnen dürfen. Ja, es ist wunderbar zu wissen, dass du ja jetzt mitten unter uns bist und wie wir eben im Korintherbrief gelesen haben, deine Waffen sind mächtig, dass sie sowohl Festungen als auch unsere menschlichen Gedanken zerstören können, aber auch alles, ja, was sich gegen dich und die Wahrheit stellt. Schenke uns die Kraft und aber auch die Weisheit, deine Waffenrüstung anzuziehen, dass wir den listigen Angriffen des Teufels ja standhalten können und wir in der Wahrheit auch wandeln und ja im Glauben gestärkt werden, vor allem in dieser Endzeit. Bitte ich dich, dass du offene Herzen schenkst, ja, dass du ja die Herzen mit deinem zweischneidigen Schwert triffst und ja einfach, dass die Menschen jetzt auf die Suche nach dir gehen und nach den einzigen Herrn und Heiland fragen und ja, und wer sucht, der findet dich, Herr Jesus Christus. Und wie wir aber auch sehen in dieser ja, in den letzten Jahren, wie extrem der Feind auch verführt, lügt und auch betrügt. Und da bitte ich dich, dass wir ja standhalten und nicht der Lüge glauben. Und ja, lass bitte, dass wir ja Liebe zur Wahrheit haben, so wie es im Thessalonicherbrief steht. Und dass die auch in uns immer mehr zunimmt. Und ja, ich bitte dich noch, beziehungsweise lege dir noch die Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke hin, ja, dass du durch sie zu uns redest und wir, ja, das gehört dir auch praktisch umsetzen. Ja, dir sei Lob und Dank. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute als Predigttext auf Kolosser 1 die Verse 9 bis 11. Kolosser 1, 9 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. In der ersten Predigt zum Kolosserbrief hatten wir als Thema den Dank für die Gemeinde. Heute haben wir die Fürbitte für die Gemeinde. Was läge uns da wohl am Herzen? Was braucht eine Gemeinde am nötigsten? Jetzt sind wir gespannt, was liegt dem Paulus auf dem Herzen? Zur Fürbitte für die Geschwister und die Gemeinde in Kolossae. Wir können die ganzen Anliegen, die Paulus in diesen drei Versen nennt, in einer Aussage letztlich zusammenfassen. Paulus betet, dass die Geschwister und die Gemeinde in Kolosse nicht stecken bleiben in dem, was sie schon sind und haben. Gott hat ja schon viel gewirkt in dieser Gemeinde, vieles, was Grund gibt zur Dankbarkeit und zur Freude. In solchen Situationen ist die große Gefahr, dass sich Christen und Gemeinden begnügen mit dem, was ist. Manfred Sebald sang zwar in einem etwas anderen Zusammenhang, aber es passt auch hier ganz trefflich: Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Wir richten uns gerne ein im Status quo, im Ist-Zustand. Das ist übrigens das größte Hindernis für Gemeindewachstum. Vermutlich können das alle Gemeindewachstumsfachleute bestätigen. So gibt's viele Gemeinden, die sagen zwar, wir möchten gerne wachsen, die beten, Herr, schenke Wachstum, aber gleichzeitig bestehen sie in ihren Herzen darauf, dass alles so bleibt, wie es ist. Es ist doch gerade alles so schön, so gemütlich, so nett, so familiär, so heimelig, bloß keine Veränderung. Aber liebe Geschwister, in einer wachsenden Gemeinde herrscht weniger Wohnzimmergemütlichkeit als vielmehr, ich sag's mal etwas übertrieben, überspitzt, extrem, die Unruhe einer Bahnhofshalle. Wahrscheinlich im Prinzip eher irgendwo dazwischen, zwischen Wohnzimmergemütlichkeit und Bahnhofshalle, mal mehr, mal da, mal mehr so. Aber wenn eine Gemeinde wächst, dann kommen Menschen dazu. Und die bringen ihre ganz persönliche Geschichte, ihre Tradition, ihre Persönlichkeit und ihre heute oft sehr fremde geistliche Prägung mit. Und das stellt uns, das stellt eine Gemeinde vor Herausforderungen. Das bringt Veränderung. Das ist wie beim Wachsen einer Familie auch. Stellen wir uns vor, das Ehepaar ist frisch verheiratet. Es verbringt gemütliche Monate, vielleicht auch Jahre miteinander. Und dann fängt sie an zu wachsen. Es kommt das erste Kind. Und was ist dann los? Die meisten von uns werden so oder so ähnlich schon selber erlebt haben. Dann ist's vorbei mit der beschaulichen Zweisamkeit. Dann kommen schlaflose Nächte voller Kindergeschrei, Winkelwechseln und vielem mehr. Und deshalb wollen viele Gemeinden zwar Wachstum, aber sie wollen keine Veränderung. Wachstum aber geht nie ohne Veränderung. Oder habt ihr schon mal eine Pflanze gesehen, die wächst, ohne dass sie sich verändert? Ein Kind, das gewachsen ist, größer geworden, ohne sich dabei zu verändern? Ausgeschlossen. Wachstum bedeutet notwendigerweise und unvermeidlich Veränderung. Das ist das Problem. Christen und Gemeinden, die keine Veränderung wollen, lassen Wachstum in Wirklichkeit gar nicht zu, selbst wenn sie noch so sehr darum beten. Paulus aber betet für die Gemeinde in Kolosse um Wachstum. Zwar geht es Paulus hierbei weniger um mengenmäßiges, quantitatives, als vielmehr qualitatives Wachstum, nämlich um ein Wachstum hin zu der Fülle, zu der Jesus Christus uns und jede Gemeinde berufen hat. Aber das genannte Prinzip fürs quantitative Wachstum gilt auch ein Stück weit fürs qualitative. Es fällt auf, Paulus kennt in geistlichen Dingen keine falsche Bescheidenheit. Er ist zwar einerseits dankbar für das, was in Kolosse schon ist, das haben wir im ersten Teil zur Auslegung des Kolosserbriefs gehört, aber er sagt den Kolossern gewissermaßen auch: Begnügt euch nicht mit dem, was ist, freut euch dran, aber begnügt euch nicht, denn der Herr hat die Fülle für uns. Und darum greift Paulus in seinen Gebeten für die Kolosser ganz zuversichtlich und ungeniert nach dieser Fülle. Seine Wortwahl macht das alleine schon deutlich, wenn er nochmal durchzählt, es kommt 7-mal in diesen 3 Versen mindestens die alles umfassende Fülle. Angefangen vom Wort erfüllt, in Jesus zum Ausdruck und dann in allem und so weiter. 7-mal im Grunde genommen der Superlativ. Mit weniger als dem Superlativ will sich Paulus nicht zufrieden geben. Um so viel betet er, liebe Geschwister. Dabei muss uns davor nicht Angst und Bange werden. Ich weiß, ich habe das in christlichen Gemeinden schon erlebt. Da schreien die Geschwister entsetzt auf. Der Brotkorb wird uns hergehängt und wir werden geistlich überfordert. Darum geht's überhaupt gar nicht, wie wir gleich sehen werden. Aber um eine geistliche Herausforderung, um ein geistliches Inanspruchgenommensein geht's schon. Christsein ist nicht wirklich das, was man sein Leben lang bequem zurückgelehnt in den Lehnsessel verbringt. Wofür betet Paulus nun ganz konkret? Ich fasse es in drei Punkten zusammen. Die Erkenntnis seines Willens, der gottgemäße Wandel, seid fruchtbar in allen guten Werken, und drittens Kraft und Ausdauer. Das Erste, das wir für ein Leben in der Fülle Gottes brauchen, ist die Erkenntnis seines Willens. Vers 9, damit ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und geistlichem Verständnis. Schon die ersten beiden Superlative quasi, denn alles kann man nicht steigern. Die Erkenntnis des Willens Gottes ist ein Schlüssel im Leben eines jeden Christen. Wo sie fehlt, da wird aus allem Streben nach Fülle blinder Aktionismus. Wie aber kommen wir zur Erkenntnis des Willens Gottes? Paulus gibt uns die Antwort und sagt, durch alle geistliche Weisheit und geistliches Verständnis. Die Wortfamilie des griechischen Wortes für Weisheit, Sophia, zeigt uns, worum es hierbei genau geht. Und das ist jetzt für das ganze Weitere dieses ersten Punktes, Erkennen seines Willens, ganz wichtig. Das Adjektiv Sophos heißt geschickt im Sinne von geübt. Und das Verb Sophizo hat die Bedeutung von unterrichten und belehren. Diese Begriffe zeigen, es geht hier nicht in erster Linie um eine Weisheit, die senkrecht vom Himmel fällt. Es geht viel, die uns quasi direkt und unmittelbar vom Heiligen Geist eingegeben wäre. Es geht vielmehr ganz nüchtern und ganz praktisch um eine erlernte und eingeübte Weisheit. Wir merken daran, Lernen und Üben ist, kennen es aus der Schule, mit einem gewissen Fleiß und auch mit Wiederholung, mit Dranbleiben verbunden. Das ist Weisheit. Ganz praktisch, ich bete um Erkenntnis des Willens Gottes. Und dann warte ich nicht, bis ein Zettel vom Himmel fällt, oder eine unüberhörbare Stimme aus dem Irgendwo zu mir spricht. Ich gebrauche vielmehr den Verstand, den der Herr mir gegeben hat. Der Wille Gottes wird nicht durch Gefühle oder Intuition erkannt, sondern durch geistigen und geistlichen Scharfsinn. Noch stärker hebt das der zweite Begriff hervor, Synesis, zu Deutsch Verständnis. Der griechische Begriff bezeichnet die Auffassungsgabe, die Urteilskraft, den Scharfsinn. Selbstverständlich kann Gott auch durch Visionen, Prophetien und anderes unmittelbare Reden seinen Willen kundtun. Aber Gottes Wort sagt uns ganz klar, dass das seltene Ausnahmen sind. In der Regel sollen wir unseren klaren Verstand gebrauchen. Allerdings, und das ist der entscheidende Unterschied, Gottes Wort redet dabei nicht von einem freischwebenden Verstand, genauso wie es andernorts von einem freischwebenden Gewissen redet. Nein, das Gewissen und der Verstand der Kinder Gottes sind gebunden ans Wort Gottes. Wir lassen unsere Vernunft gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. So haben wir es in der Lesung 2. Korinther 10, Vers 5 gehört. Dort steht wörtlich für Vernunft, Gedanke, Wahrnehmung. Das ist also das, was wir um uns her sehen und wahrnehmen und dann eben auch mit unserem Verstand deuten. Und das entspricht übrigens genau dem, wie auch Jesus den Willen des Vaters erkannt hat. So sagt Jesus in Johannes 5, Vers 19, mit großer Betonung eingeleitet, Amen, Amen, ich sage euch. Also was ich euch jetzt sage, das ist ganz gewiss wahr, das hat ein ganz hohes Gewicht. Und was sagt er uns? Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. das gilt ja auch für uns, dass wir bereitet sind zu den Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, sagt uns die Bibel an anderer Stelle. Das ist genau das gleiche Prinzip von Johannes 5,19. Der Sohn kann nichts tun, als was er den Vater tun sieht. Wir können keine Werke vollbringen, die der Vater nicht schon zuvor bereitet hat. Und jetzt, ganz spannend, die Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes, bewegt er jeden Christen im Prinzip sein ganzes Leben hindurch. Viele warten auf besondere Eingebungen, Stimmen etc. Was aber tut Jesus, um den Willen des Vaters zu erkennen? Liebe Geschwister, ganz banal, er sperrt die Augen auf. Er schaut sich um, was der Vater tut und schon getan hat. Und genauso sollen wir es auch machen. Die Augen aufsperren und sehen, was der Vater tut. Was tut er um uns herum? Was tut er in meinem Leben? Was tut er in unserer Gemeinde? Wo tut er Türen auf? Wo schließt er Türen zu? Welche Möglichkeiten gibt er? Welche Möglichkeiten gibt er uns nicht? Womit füllt er uns die Hände? Unsere Gemeinde beispielsweise hat der Herr ganz stark zu einer Internetgemeinde gemacht. Das war er, das haben wir uns nicht ausgesucht. Das haben wir nicht am Reißbrett entworfen und geplant oder in Sitzungen des Brüderrats ausbaldowert. Nein, das hat der Herr gewirkt. Wir wussten gar nicht, wie uns dabei geschieht. Durch eine wochenlange Hetze des Südfinders im Jahr 2015 gegen unsere Gemeinde wurde es ausgelöst, angestoßen, durch einen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen noch im selben Herbst verstärkt und dann durch zigtausend und teils hunderttausendfach aufgerufene und geteilte Predigten kam das über uns. Im Prinzip ganz ohne unser Zutun. Wir hatten nichts derartiges geplant, nichts derartiges im Sinn. Wenn der Herr so wirkt, dann ist die spannende Frage, wie reagieren wir, wenn der Herr das tut? Ziehen wir uns erschrocken zurück? Oder fragen wir uns, wie nutzen wir diese Möglichkeiten, die der Herr uns da völlig unerwartet geschenkt hat, fast über Nacht? Liebe Geschwister, das gilt auch heute. Welche Möglichkeiten gibt uns der Herr und welche gibt er uns nicht? Es ist erfahrungsgemäß ermüdend und ziemlich ergebnislos, wenn wir mit Gewalt versuchen, irgendwelche Ziele zu erreichen, herbeizuführen, zu erzwingen, wofür uns der Herr die Tür nicht aufgetan hat. Deshalb schauen wir uns an, schauen um uns her, unsere Räumlichkeiten, was uns der Herr als Gemeinde sonst noch anvertraut hat und fragen, was können wir jetzt am besten aus dem machen, was der Herr uns gegeben und was der Herr schon um uns herum gewirkt hat. Mit dem, was uns der Herr nicht in die Hände gelegt hat, können wir wenig anfangen. Um den Willen Gottes zu erkennen, müssen wir also als erstes möglichst genau hinsehen. Was hat der himmlische Vater schon getan? Und dann gilt's, dass wir das, was wir wahrnehmen, geistlich deuten. Paulus redet ja ausdrücklich von geistlicher Weisheit und geistlichem Verständnis. Das heißt, wieder warten wir nicht auf einen Zettel vom Himmel. Wir haben ja die Bibel. Die gibt uns die geistlichen Maßstäbe vor, die unser Denken und Handeln bestimmen sollen. Und das wenden wir jetzt auf die konkrete Situation an. Nehmen wir zum Beispiel rein fiktiv an, der Herr hat einer Gemeinde reichlich die Hände mit Geld gefüllt. Jetzt kann sie davon für ihren Pastor einen Maybach oder, wenn er sportlicher mag, einen Maserati kaufen als Dienstwagen. Ich persönlich träume ja schon lang von einer Corvette C3. Das wäre also eine Möglichkeit. Aber wäre das eine geistliche Möglichkeit? Eher nicht. Geleitet von geistlicher Erkenntnis und geistlichem Verständnis wird die Gemeinde fragen, wie kann das anvertraute Geld möglichst effektiv zum Bau des Reiches Gottes, zur Weitergabe des Evangeliums, zur Stärkung der Gemeindearbeit vor Ort und so weiter eingesetzt werden. Das griechische Wort für geistlich steht zwar am Schluss, bezieht sich aber auf beide Begriffe, die Weisheit und die Urteilskraft. Dass dieser Weg des Prüfens durch geübten Scharfsinn der Weg der Erkenntnis ist, das lesen wir nicht nur hier. Paulus schreibt etwa auch in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern, jetzt kommt's, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Das griechische Wort redet vom Verständnis, von der Fähigkeit des Denkens. Also ändert euch durch die Erneuerung eurer Fähigkeit zu denken. Damit ihr prüfen könnt, es geht um ein verstandesmäßiges Prüfen, ähnlich wie im Labor, wo wissenschaftliche Experimente, Versuche durchgeführt werden. Also durch Erneuerung eures Denkvermögens prüfen, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und das Vollkommene. So geht es also um eine Erneuerung des Denkens und nicht um ein Ausschalten des Denkens. Ich habe immer wieder den Eindruck, manche Geschwister verwechseln das. Die meinen, wenn sie sich vom Heiligen Geist leiten lassen, dann müssten sie vorher den eigenen Verstand ausschalten. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Der Heilige Geist wirkt auch durch unseren Verstand, aber durch einen Geistgeleiteten, der sich nicht von den eigenen Interessen leiten lässt, auch nicht von irgendwelchen vorgegebenen fremden Ideologien, sondern vom Hören aufs Wort. Ebenso Hebräer 5, Vers 14, den Vollkommenen aber gehört starke Speise, die durch Übung der Sinneswahrnehmungen geübt sind zur Unterscheidung von Gut und Böse. Da haben wir wieder genau die gleichen Dinge. Durch Übung, das ist eine erworbene Fertigkeit, der Sinneswahrnehmung, also eine durch Übung erworbene Fertigkeit, um die geht es, der Sinneswahrnehmungen, das geht wieder, also Unterscheidungsvermögen. Und dann nochmal Diakrisis zur Unterscheidung, Beurteilung von Gut und Böse. Wir sehen, dieses System, dieses Prinzip zieht sich in der Bibel wie ein roter Faden durch. Wir erkennen den Willen Gottes in der Regel nicht durch Zettel, die vom Himmel fallen, und auch nicht durch diffuse Eindrücke. Wir erkennen ihn durch einen geistlich geübten Gebrauch unseres Verstandes. Lasst mich's mal etwas salopp sagen. Der himmlische Vater hat uns da oben ja nicht 1450 Kubikzentimeter Hirn gegeben, weil ihm das Stroh ausgegangen wäre. Nein, er will, dass wir es benutzen. Alle Begriffe, die das Wort Gottes hier verwendet, zeigen, geistliches Unterscheidungsvermögen ist etwas, das wir bekommen durch Übung, durch den täglichen Umgang mit dem Wort Gottes, durch ein tägliches Leben mit Jesus. Und wie es überall beim Üben ist, am Anfang macht man noch wesentlich mehr Fehler, im Laufe der Übung verfeinert sich und verbessert sich das Ganze. Und das sollte man einem Christenleben insgesamt durchaus abspüren können, bei allen Höhen und Tiefen. Das ist ja der Sinn von Übung, dass die Zahl der Fehler im Laufe eines Lebens weniger werden. Die werden leider in dieser in Sünde gefallenen Welt nie ganz aufhören, aber man sollte doch einen gewissen Übungsfortschritt erkennen können. Geübt werden wir nicht durch Theorie, sondern durchs praktische Tun. Niemand kann zu Hause im stillen Kämmerlein in der Erkenntnis Gottes wachsen. Sag das nochmal ganz wichtig. Niemand kann zu Hause im stillen Kämmerlein in der Erkenntnis Gottes wachsen. Allenfalls in der Rechthaberei. Davon gibt es dann im Zweifel genügend Beispiele. In der Erkenntnis Gottes wachsen können wir nur im täglichen praktischen Leben mit ihm. Kein Wissenschaftler wird geübt, wenn er nur über seinen Formeln brütet. Außer vielleicht der Mathematiker. Das ist meines Wissens eine theoretische Wissenschaft. Aber jede praktische Wissenschaft bewährt sich erst in der praktischen Umsetzung und Anwendung. Deshalb baut der Ingenieur einen Prototypen, ein Versuchsfahrzeug, damit er sieht, ob in der Praxis auch alles so funktioniert, wie er es in der Theorie ausgedacht und berechnet hat. Und der Chemiker arbeitet regelmäßig im Labor, denn erst hier im Labor zeigt sich, ob sich die Theorie der Formeln in der Praxis bewährt oder ob die ihm mit einem lauten Knall in der Praxis um die Ohren fliegt. So schön, so wächst die Erkenntnis des Willens Gottes durch das Einüben geistlichen Denkens im täglichen Leben. Den Willen Gottes zu erkennen, das ist also die erste Voraussetzung. Es gilt wie in der Medizin, wo keine gründliche Diagnose, keine gründliche Erkenntnis ist, in der Medizin, was die eigentliche Ursache der Erkrankung ist, da ist jeder Behandlungserfolg letztlich purer Zufall. Wir sollen aber nicht zufällig, gewissermaßen aus Versehen, auf Gottes Wegen gehen, sondern aufgrund sorgfältiger Prüfung, möglichst ständig, möglichst ununterbrochen des Herrn würdig wandeln. So Vers 10. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, das dem Herrn entsprechende Leben fruchtbar und wachsend. Das ist das Ziel, wenn wir Gottes Willen erkennen. Das Erkennen des Willens Gottes ist ja noch kein theoretischer Selbstzweck. Das zielt ja darauf ab, dass wir dann entsprechend dem Willen Gottes auch handeln, das Nötige tun, was wir als Willen Gottes erkannt haben. Und das sagt der Paulus hier, dass er würdig wandelt dem Herrn. Das griechische Wort meint würdig im Sinne von entsprechend, angemessen, dass unser Leben so gestaltet wird, wie es auch der Herrlichkeit, der Wahrhaftigkeit Gottes entspricht. Das meint würdig, angemessen. Wir sollen das Wesen Gottes in unserem Verhalten, in unserem Leben möglichst gut widerspiegeln. Nur wer den Willen Gottes erkannt hat, der kann auch ein Leben führen, das des Herrn würdig ist. Unser Leben, eben auch unser äußerer, sichtbarer Lebenswandel, soll bis ins Detail nach Möglichkeit erkennen lassen, dass wir Gottes Kinder sind. Nur ein solches Leben kann ein glaubwürdiges Zeugnis sein, das Frucht bringt. Vers 10, und dass ihr in allen guten Werken Frucht tragt. Das eine hängt mit dem anderen ursächlich zusammen. Der bekannte China-Missionar Hudson Taylor stellte einmal fest, die Widersprüchlichkeit von Christen, die einerseits bekennen, ihrer Bibel zu glauben, andererseits jedoch leben, als gäbe es dieses Buch nicht, war eines der stärksten Argumente meiner skeptischen Mitmenschen. Ein Lebenswandel, der unserer Berufung nicht entspricht, verhindert, dass wir Frucht bringen, blockiert andere, sich auf ein Leben mit Jesus einzulassen. Und das gilt bis heute. Warum gibt es so viele, die in allen Formen des Unglaubens und Aberglaubens und der Esoterik leben? Weil sie am Leben der Christen so wenig Vertrauen zum Wort Gottes sehen und so wenig von seiner Kraft. Damit es anders wird, müssen nicht wir stark sein, aber man sollte uns abspüren, dass wir getragen sind von Vertrauen auf unseren starken himmlischen Vater und dass er in unserem Leben wirkt, mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit. Von Mahatma Gandhi wird der Ausspruch überliefert, wären da nicht die Christen, ich glaube, ich wäre einer geworden. Geht nochmal in die gleiche Richtung, was Hudson Taylor gesagt hat. Liebe Geschwister, eine für die Christenheit beschämendere Aussage ist kaum vorstellbar. Mahatma Gandhi sagt, die Christen haben sich mit ihrem unglaubwürdigen Leben zwischen mich und Christus gestellt. Das ist die Quintessenz seiner Aussage. Aber das muss so nicht sein. Es soll so nicht sein und es muss auch nicht so sein. Paulus hält ein Leben von Christen und christlichen Gemeinden für möglich, dass des Herrn wirklich würdig ist, dass dem göttlichen Stand, in dem wir uns als Kinder Gottes bewegen und befinden, entspricht. Das schließt einzelne Fehler und Sünden nicht aus, aber es gehört die Bereitschaft zur Umkehr von falschen Wegen und zum Wachstum dazu. Das aber schließt die Einstellung aus, die es leider heute und seit Jahren und Jahrzehnten in frommen Kreisen weit verbreitet gibt. So wie ich bin, so bin ich, mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht, so hat der Heiland mich angenommen, so ist er mit mir zufrieden. Genau dieser Einstellung bin ich mehrfach in Gemeinden begegnet. Aber das ist Wachstumsverweigerung. Menschen, die so denken und leben, bringen weder geistliche Frucht noch können sie in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und meist blockieren solche Menschen nicht nur ihr eigenes geistliches Wachstum, sondern hemmen auch noch das der ganzen Gemeinde. Paulus dagegen traut einer Gemeinde zu, dass sie nicht nur hier und da einmal, sondern in jedem guten Werk Frucht bringt. Es liegt natürlich auch schon in der Natur eines guten Werks, dass es ein fruchtbares ist. Paulus sagt der Gemeinde, er sagt uns im Namen Gottes zu, ihr könnt's. Ihr könnt so leben, dass ihr dem Herrn in allem gefällt. Ihr könnt's, dass er in jedem guten Werk dem Herrn Frucht bringt. Können wir das wirklich? Ich denke, diese Frage schwebt jetzt bei einigen im Kopf herum. Nein, wir können es nicht, sagt unsere Erfahrung. Mit dieser Aussage werfen wir aber unserem Herrn vor, dass er uns nicht ausreichend befähigt hätte. Ihr könnt's, sagt die göttliche Verheißung. Ihr könnt's in der Kraft Gottes, aber auch eben nur und dann, solange wir in dieser Kraft leben, solange wir in seinem Willen leben. Beides hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und dann kommen wir damit zum unvermeidlich nächsten und dritten Punkt, in aller Kraft und Ausdauer. In aller Kraft und Ausdauer. Wir meinen ja oft, es der rechten christlichen Demut schuldig zu sein, dass wir gar nicht genug unsere Schwachheit und Ohnmacht betonen können. Paulus dagegen ersehnt und erbittet eine starke Gemeinde. Sicher ist es eine Stärke, die nicht aus der Gemeinde selbst kommt. Die Stärke der Gemeinde ist im Herrn. Unsere Stärke ist im Herrn. Aber in ihm sind wir stark. Gott will eine Gemeinde, die in seiner Kraft lebt, mutig und stark. Besonders die Elberfelder zeigt das an dieser Sache sehr gut mit ihrer Übersetzung, indem sie sagt, gekräftigt mit aller Kraft. Da kommt zweimal völliger Übereinstimmung mit dem griechischen Urtext, der gleiche Begriff, nämlich Kraft, vor. Dynamis, kennen wir als Fremdwort Dynamit, liebe Geschwister. Lass mich's mal so sagen, wir sind gewissermaßen vollgepackt mit geistlicher Sprengkraft, mit geistlichem Dynamit. Gottes Wort sagt nicht nur ausgestattet mit aller Kraft, sie sagt gekräftigt mit Kraft. Es ist Gott so wichtig, dass wir Kraft haben, dass er das zweifach im Prinzip mit der gleichen Wortfamilie betont. Gott ist mit seiner Kraft in uns. Wir sind mit ihr ausgerüstet. Und er gibt sie reichlich nach der Macht seiner Herrlichkeit, ist meist übersetzt, aber das griechische Wort Kratos an dieser Stelle, noch ein anderes Wort für Kraft, meint wirklich die Power, die Stärke, die Kraft, auch die Muskelkraft. Also nicht die Autorität, die Vollmacht, sondern die Power. Ja, es ist die alles überwindende Kraft seiner göttlichen Herrlichkeit, der nichts und niemand widerstehen kann. Und diese Kraft seiner Herrlichkeit überwindet auch unsere Schwachheit und dann auch alle Widerstände, die sich seinem Werk, das er durch uns tun will, in den Weg stellen. Liebe Geschwister, das darf uns auch ganz getrost machen bei allen Widerständen, denen wir immer wieder in unserem Leben begegnen. Wir dürfen wissen, wenn das Werk, an dem wir gerade sind und dem sich diese Kräfte in den Weg stellen wollen, vom Herrn ist, dann wird der Herr sie aus dem Weg räumen. Ganz einfach. Denn wenn der Herr am Werk ist, wird ihn nichts aufhalten. Aber es ist Kraft, wie er sie gibt. Es geht nicht nach unserem Vorsatz und nach unseren Wünschen, sondern nach seiner Beauftragung. Es geht nicht um die Ziele, die wir uns setzen, sondern um den Auftrag, den er uns gibt. Und dann dürfen wir in dieser Kraft ans Werk. In dieser Kraft dürfen wir in den Alltag. Die Bibel sagt uns das mehrfach, schon im Alten Testament, Josua 1, Vers 9, sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Dieses Wort begleitet und ermutigt mich schon, seit ich hier in Riedlingen bin im Dienst. Und dazu das Wort aus dem Neuen Testament. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 2. Timotheus 1, Vers 7, sondern der Kraft, wieder das Dynamit an dieser Stelle, und der Liebe und der Besonnenheit. Liebe Geschwister, Dynamitkraft ist in unserem Leben, ist in unserer Gemeinde. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir festhalten, nochmal, es ist nicht der persönliche Wunsch auch des Apostels Paulus und es ist nicht der menschliche Wille, die menschlichen Ziele des Paulus, die er da für die Kolosser hat. Paulus tut nicht seinen Willen kund, er tut Gottes Willen kund. Gott will eine starke Gemeinde, die stark ist in ihm. Gott will eine Gemeinde, die in seiner Fülle lebt. Gott will eine Gemeinde, die ihm was zutraut. Und Gott will eine Gemeinde, die was von ihm erwartet. Dazu gehören dann, das ist noch der letzte Gedanke von unserem dritten Punkt, auch Ausdauer und Langmut. Kraft und Ausdauer, Kraft und Langmut sind auch ganz wichtig im Doppelpack. Das griechische Wort für Ausdauer, Hypomonie, heißt wörtlich darunter bleiben. Das heißt, die Kraft zu haben, eine Last auch länger zu ertragen und nicht gleich zusammenzubrechen unter ihr oder zu versuchen, sie abzuschütteln und aufzugeben, davonzurennen. Und das Wort für Langmut, Makrothymia, ist zusammengesetzt aus Makros gleich lang oder groß, in diesem Falle lang, und Thymia, die Leidenschaft. Es geht also um eine lang anhaltende Leidenschaft für die Sache des Herrn, für den Weg, den er uns gehen heißt, die sich nicht schnell entmutigen lässt, sondern das Feuer der ersten Liebe und der Leidenschaft an diesem Werk zu sein, das wird nicht durch das erste Windhäuchchen ausgeblasen, sondern da kann auch der Orkan kommen, dann lodert die Flamme zwar ein bisschen hin und her, aber sie bleibt erhalten. Das ist die Makrothymia, die Leidenschaft. Und wir wissen aus Erfahrung, gerade eine solche Ausdauer braucht besonders viel Kraft. Wenn der Herr die Türen auftut, positive Wirkmöglichkeiten da sind, da fliegen wir gewissermaßen mit vollen Segeln vor uns hin, da flutscht die Arbeit, es ist eine Freude zuzupacken und zu sehen, wie das Werk gelingt. Aber wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, die Segel zerfetzt, die Masten knickt und wir müssen uns mit aller Kraft in die Riemen legen, um das Schiffchen auf Kurs zu halten, und das nicht nur ein paar Tage, sondern vielleicht Wochen, Monate, dann braucht das Durchhalten, dann braucht die lang anhaltende Leidenschaft Kraft. Oft unvorstellbare und jedes menschliche Maß weit übersteigende Kraft. Aber die dürfen wir haben, liebe Geschwister, in unserem Herrn Jesus Christus, jeden Tag neu bekommen. Das ist ja auch der Sinn dessen, was der Apostel Paulus den Kolossern hier mitteilt. Das ist der Inhalt seines Gebets. Letztes Mal in der ersten Predigt waren ja beim Dank für das, was die Kolosser schon haben. Jetzt sind wir bei der Fürbitte für das, was die Kolosser noch nicht oder eben nicht regelmäßig in sich selber, sondern jeden Tag neu erst aus dem lebendigen Herrn, aus der Gemeinschaft mit ihm haben und bekommen müssen. Aber weil sie das bekommen, weil wir das bekommen, weil wir die Zusage dafür haben, deshalb lassen wir uns auch in solchen Situationen, wo der Wind ins Gesicht bläst und vielleicht nicht nur der Wind, sondern der Sturm, der Orkan, wo sich nicht nur ein paar Kieselsteinchen im Weg aufhäufen, sondern vielleicht meterhohe Felsbrocken, lassen wir uns nicht unterkriegen. Im Gegenteil, auch dann können wir mit Kraft und mit Freude dranbleiben in seiner Kraft. Aber ganz zum Schluss nochmal, diese Kraft haben wir nur im Aufsehen auf unseren Herrn Jesus Christus, in der engen Verbindung mit ihm, im festen Vertrauen auf sein Wort. Und deshalb singen wir jetzt nach der Predigt auch das Lied, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Nur im Vertrauen auf den Herrn und sein Wort wird seine Kraft in uns mächtig, kann sein Geist in unserem Leben gute Früchte tragen. Aber genau dafür, liebe Geschwister, haben wir die Verheißung. Und genau in dieser Verheißung halten wir fest und sind gespannt, was der Herr in seiner Kraft durch unser Leben, durch unsere Gemeinde noch tun wird. Amen.
Dann erheben wir uns zum Gebet. Ja, ich danke dir, mein Herr Jesus, ja, für die kostbare Predigt von unserem Bruder Jakob Czarnke, die so kraftvoll war. Und auch danke ich dir, dass du uns durch die Wiedergeburt von der Herrschaft des ja, der Finsternis befreit hast oder errettet hast und dass du uns durch dein kostbares Blut erlöst hast und auch von den Sünden und uns, ja, wie wir gerade gehört haben, zur Fülle dadurch wachsen lässt. Und ja, dass wir einfach so in dir wandeln, wie es dir wohlgefällig ist. Denn im Wort heißt es, denn nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, zeige uns auf, dass wir die ganze Fülle des Evangeliums in uns haben und zeige uns aber auch auf, wo unsere Schwächen sind, dass wir ja mit diesen zu dir kommen können und daran arbeiten können. Herr, danke dir, Herr Jesus, dass wir keinen Schritt mehr ohne dich gehen müssen. Ja, wir loben deinen heiligen Namen, der über alle Namen steht. Dir sei Lob und Dank. Amen. Dann beten wir jetzt gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.